Der Club of Rome ist mit der Veröffentlichung »Die Grenzen des Wachstums« weltweit bekannt geworden. Doch was waren die Gründe und Anliegen von Aurelio Piccei und seinen Mitstreitern, diesen Club überhaupt erst zu gründen? Und wie relevant sind diese Gedanken in unserer heutigen Zeit? Die Deutsche Gesellschaft Club of Rome stellt sich heute die Frage, wie eine positive Idee der Zukunft, eine lebensfördernde Zukunft, aussehen und erreicht werden könnte. Bei der Suche nach Antworten behalten die Mitglieder die Anliegen der Gründer des Club of Rome im Blick, mit dem Anspruch, Historie und Zukunft zu verbinden. Pro Staffel beleuchtet Moderator Viktor Neumann Aussagen aus den Anfängen des Club of Rome und diskutiert diese kurzweilig mit unseren Mitgliedern. Diese geben Antworten aus ihrer jeweiligen Sicht und übertragen frühere Aussagen und deren mögliche Bedeutung auf unsere heutige Zeit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Zukunftsimpulse. Mein Name ist Viktor und in der heutigen Folge zu Gast ist Jörg Geier. Moin Jörg.
Hallo.
Und Jörg ist Nachhaltigkeitsstratege, Brückenbauer und Projektleiter bei ganz, ganz diversen Projekten. Und darüber hinaus, Jörg, bist du nicht nur Mitglied in der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome, sondern auch noch sehr engagiert in der Internationalen Gesellschaft des Club of Rome. Und daher interessiert mich bei dir ganz besonders, Jörg, welche Fragestellungen der Zukunft beschäftigen dich so aktuell am meisten?
Ja, zunächst vielen Dank dafür, dass ich hier was sagen darf. Also ja, ich bin schon sehr lange beim Club of Rome involviert. Das fing schon an 2003, als ich damals TT30, damals gab es die Gruppe Think Tank 30 auch global. Da geht es um die junge Generation und wie sie die Themen des Club of Rome betrachten. Als ich da dazu stieß, dann war ich danach stellvertretender Generalsekretär beim Club of Rome, als das globale Generalsekretariat noch in Hamburg saß. Und in dem Kontext beschäftige ich mich schon recht lange mit Zukunftsfragen und Veränderungen in unserer Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit. Ich bin oftmals in Schnittstellenpositionen tätig gewesen, entweder beratend oder auch an der einen oder anderen Universität oder Forschungseinrichtung und habe mir deshalb auch schon früh immer Gedanken gemacht, wie kann man die ganzen schlauen Gedanken und Forschungsergebnisse auch in die Praxis überführen. Deshalb ist mein persönliches Bestreben generell, wie man auch ins Handeln kommen kann und wie man Dinge verändern kann. Das ist so generell der Ansatz, den ich für mich gewählt habe. Und Zukunftsfragen gibt es sicherlich genug, mit denen man sich beschäftigen sollte. Im Moment ist es natürlich die Covid-Frage, die uns umtreibt, aber nicht zuletzt auch dadurch bedingt die Frage der Nachhaltigkeit generell. Und da gibt es sicherlich viele Unterpunkte, denen man sich widmen kann und auch sollte.
Das heißt, habe ich das richtig verstanden, durch quasi deine Biografie und auch deine Tätigkeit eben ganz viel als Brückenbauer beschäftigt dich nicht eine ganz konkrete Fragestellung, sondern du suchst auch dann immer die Verbindungen zwischen den verschiedenen Fragestellungen und versuchst einfach allgemein für eine nachhaltige Zukunft zu arbeiten.
Genau, also in Vorträgen, die ich manchmal halte, da geht es generell um positive Zukünfte, allgemein gesprochen. Und da versuche ich, ein Bild aufzuskizzieren, wie man tatsächlich positive Zukünfte anstreben kann. Das heißt, dass man es nicht dem Zufall überlässt Sinne der Zukunftsplanung oder Szenarienplanung, sondern aktiv darauf hinarbeitet, dass man positive Szenarien auch umsetzen kann. Ein schönes Beispiel vielleicht im Moment ist die Initiative von der Europäischen Union zum Thema New European Bauhaus. Da wird die ursprüngliche Bauhaus-Idee aufgegriffen und überlegt, wie können wir ins Handeln kommen, wie können wir da ansetzen und auch Kunst, Kultur und Handeln, praktisches Handeln in Einklang bringen. Also das sind natürlich sehr allgemeine Fragestellungen, aber die halte ich für sehr wichtig, um sagen wir mal, die drängenden Zukunftsaufgaben unserer Zeit in Angriff zu nehmen.
Du hast jetzt selber quasi schon die perfekte Überleitung zu dem Impuls für die heutige Folge geschaffen, denn es geht um Handeln und auch diese Zukunft und dieses Unbekannte der Zukunft. Und zwar stammt der Impuls für die heutige Folge aus einem Mitgliederbrief von Mojib Latif, dem aktuellen Präsidenten der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Und ich werde den Impuls in einzelnen Teilen vorlesen und dann sprechen wir mal über die einzelnen Teile. Und der Impuls lautet wie folgt. Wir wollen uns ins Unbekannte wagen, ist eine bedeutende und starke Aussage. Sie impliziert den Mut, unsere Annahmen über die Zusammenhänge von Wissen und Wirksamkeit zu hinterfragen. Jahrzehntelang haben wir erwartet, dass Wissen und die Entwicklung von Lösungen auch zum Handeln und uns in eine lebensfördernde Zukunft führen würden. Dürfen wir das in der heutigen Zeit weiter annehmen? Und diese Frage, diese rhetorische Frage, auch so ein bisschen, die Herr Latifi am Ende dieses ersten Absatzes gestellt hat, die möchte ich jetzt an dich zurückwerfen, Jörg. Dürfen wir weiter annehmen, dass Wissen über Lösungen auch zu einer Handlung führt? Was denkst du darüber?
Jein. Also natürlich ist das Wissen die Grundlage von allem. Und das vielleicht Positive an der Covid-Krise ist, dass die Menschen und auch gerade die Politiker den Wissenschaftlern verstärkt zuhören. Also Wissen ist wirklich die Grundlage. Wissen heißt, ist natürlich, ich will nicht sagen, Wissen ist relativ, aber die gleichen Tatbestände können natürlich aus sehr unterschiedlichen Richtungen betrachtet werden. Ich habe zur Covid-Krise vor kurzem einen kritischen Kommentar gelesen in der FAZ. Da ging es darum, dass eben die aktuelle Lage vor allem aus Sicht der Epidemiologen und der Virologen betrachtet wird, aber nicht aus Sicht der Soziologen. Also ich glaube, auch da muss man eben einhaken und sich nochmal die Frage stellen, auf welchen Expertenmeinungen beruht denn Wissen? Aber um zur eigentlichen Frage zurückzukommen, vom Wissen ins Handeln zu kommen, das ist natürlich nochmal der nächste Schritt, der wichtige. Und da gehört auch Kreativität dazu, da gehört eine gewisse Offenheit dazu. Da gehört vielleicht bedingt auch die Emotionalisierung eines Themas. Ein Problem, was ich vielleicht auch sehe im Wissenschaftsapparat und auch aufgrund meiner eigenen Tätigkeit an der University of Cambridge, wo ich in einer recht praktischen und angewandten Rolle tätig war, wo es darum ging, Leadership-Programme zu entwickeln, kann ich sagen, dass das beste Wissen noch nicht heißt, dass man das auch in die Praxis überführen kann, beziehungsweise dass es dann die Empfänger, die Kunden, die Stakeholder, die involviert sind, einem auch so abkaufen. Das heißt, man muss dann nochmal genauer überlegen, wie kann man Wissen so umsetzen, so auch interpretieren und ich sag mal in Anführungszeichen schmackhaft machen, dass es die betroffene Zielgruppe oder die Zielgruppen auch verstehen und für sich dann auch umsetzen und den roten Faden im Idealfall aufgreifen und weiterführen für sich.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es darum, dass Wissen nicht nur als das Wissen an sich präsentiert wird, sondern im besten Fall auch immer mit einer sehr, sehr konkreten Handlung, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, damit wirklich jeder das dann auch aufnehmen kann und für sich ohne große Transferleistung in der Handlung transferieren kann.
Genau, das ist ein wichtiger Teil davon, dass man das einfach praktisch darstellt, was und auch mit Handlungsempfehlungen verbindet, was jeder Einzelne tun kann. Dass man auch, sagen wir mal, ein bisschen mehr in die Tiefe geht und Zusammenhänge aufzeigt. Das ist ja auch das, was den Club of Rome schon seit jeher auszeichnet, dass er versucht, Problemstellungen interdisziplinär anzugehen und nicht nur aus einer bestimmten Sicht der Dinge. Das heißt, dass man wirklich versucht, Komplexität zu durchdringen und dann aber auch erklärbar und umsetzbar darzustellen, was man damit anfangen kann.
Mhm. Dazu passt eigentlich auch sehr, sehr gut der nächste Abschnitt des Impulses von Herrn Latif, wenn wir darüber sprechen, dass wir Menschen konkrete Handlungen eben mit an die Hand geben. Und der nächste Abschnitt lautet wie folgt. Glauben wir noch, dass die Kommunikation von Wissen und eine große öffentliche Aufmerksamkeit ausreichen, um zum Beispiel für die Bewältigung der Klimakrise notwendige Transformationen der Energiesysteme herbeizuführen? Oder könnte die Gefahr bestehen, dass diese größere Aufmerksamkeit zur Bildung eines Gegenpols beiträgt, der die Spaltung der Gesellschaft befördert und gerade aufkommende populistische Kräfte stärkt? Und da ist jetzt meine Frage, wie stehst du eben zu diesem Abschnitt? Denn manchmal kann es ja eben vorkommen, dass zu konkrete Handlungsweisen, dass Menschen sich dadurch dann eingeschränkt fühlen und dass dadurch eben Gegenpole auftreten können.
Ja, ich glaube, Gegenpole treten oftmals dann auf, A, wenn es die Leute nicht verstehen oder B, wenn sie in alten Systemen aus welchen Gründen auch immer zu sehr verhaftet sind. Das heißt, Widerstände sind zum Teil auch natürlich. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wie man gesehen hat, im Zuge der Energiewende wurde ja auch viel erklärt. Es wurde den Menschen erklärt, wie sie Energie sparen können, wie sie bewusster leben können. Und auch, dass das nicht unbedingt heißt, dass wir uns Jahre in der Entwicklung zurückbewegen müssen, sondern dass wir uns einfach nur hier und da anpassen müssen. Und ich glaube, da muss man natürlich bei solchen Punkten und Fragestellungen muss man die Rechnung auch immer mit dem Menschen machen, dass natürlich Verhaltens- und Bewusstseinsänderungen Zeit brauchen. Das heißt, ja, in Unternehmen spricht man von Change Management. Das heißt, dass man in den unternehmerischen Kontexten auch durch Prozesse, durch Trainings, durch diverse Maßnahmen den Menschen erläutert, warum sie gewisse Prozesse und Handlungen ändern müssen. Und ich glaube, das ist nicht anders im wahren Leben, im täglichen Leben, wenn es darum geht, das eigene Verhalten anzupassen. Auch das dauert Zeit. Menschen müssen Gewohnheiten ändern und man muss vielleicht auch ein Stückchen Geduld mitbringen und darf die Menschen nicht überfordern.
Das heißt, diese populistischen Kräfte, über die Herr Latif hier gesprochen hat, die würdest du, also wenn ich dich richtig verstanden habe, quasi da verorten, dass eben Menschen Gewohnheitstiere sind und das ist auch etwas, was man antizipieren kann, aber was man auch nicht verhindern kann, dass hier und da dann einfach so eine Abwehrhaltung auftritt, weil Menschen eben nicht aus ihrer Gewohnheit raus möchten.
Ja, also es kommt natürlich auch da an, geht es jetzt um eine politische Interpretation, wenn es jetzt um die Gegenpolbildung geht es auch um Populismus. Da gibt es unterschiedlichste Beweggründe, warum möglicherweise Gegenpole gegründet werden. Das kann man so allgemein nur meiner Meinung nach nur sehr, sehr schwer sagen. Also ich habe es jetzt eher auf die persönliche Ebene zugemünzt, was das eigene Verhalten angeht. Natürlich haben verschiedene Gruppierungen dann oftmals nochmal ihre eigenen Dynamiken und Gründe, warum sie jetzt sich gegen vielleicht objektiv betrachtet positive Veränderungen zur Wehr setzen. Aber das ist dann immer sehr fallspezifisch, würde ich sagen.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, muss man bei diesen Gegenpolen, also da kann man eigentlich dann auch sehr, sehr schwer nur pauschalisieren, sondern muss fallspezifisch gucken, wie treten diese Gegenpole auf und wie könnte man eben bei objektiv betrachtet eher positiveren Dingen gucken, dass man mit diesen Gegenpolen aber immer in eine Art Interaktion tritt und versucht, den Sachverhalt ein bisschen genauer zu erklären.
Ja, ich halte es für sehr wichtig, dass man auch auf Andersdenkende zugeht. Eine Reihe in der Zeit macht es sehr deutlich. Die heißt nämlich Deutschland spricht. Und da geht es darum, entgegengesetzte Denker und Denkende zusammenzubringen und in einen Dialog zu bringen. Und das Gegenseitige, das Voneinanderlernen steht im Vordergrund. Und ich denke auch, das Akzeptieren divergierender Meinungen. Denn auf Englisch sagt man to agree to disagree, also darin übereinstimmen auch, denn Andersdenken zu akzeptieren, das halte ich für sehr wichtig. Denn sonst führt das in der Tat zu einer Polarisierung und dadurch auch zu einer möglichen Spaltung in der Gesellschaft. Also im Diskurs heutzutage, im politischen und auch im gesellschaftlichen vermisse ich oftmals sehr stark diese Bereitschaft, sich an einen Tisch zu setzen und auch sich zu unterhalten und versuchen, die Realität aus Sicht des anderen zu verstehen. Und das ist eben sehr wichtig, damit es eben zu dieser besagten Spaltung nicht kommt.
Das heißt, bei aufkommenden Gegenpolen oder populistischen Kräften ist also das Wichtigste, situationsunabhängig, dass man versucht, mit diesem Gegenpol eben zu sprechen, um eine harte Spaltung am Ende zu verhindern.
Ja, nach Möglichkeit. Ich sage nicht, dass man mit jeder Partei oder mit jeder Gruppe reden kann oder reden sollte, aber im Allgemeinen ist meine Philosophie eben doch in den Austausch zu gehen, weil sonst, wie man es jetzt auch sieht an den jüngst stattgefundenen US-Wahlen und den Ereignissen danach, da besteht wirklich die Gefahr, dass die Spaltung weiter vorangetrieben wird. Und wenn man nicht versucht, die notwendigen Brücken zu bauen zwischen Meinungen und Handlungen, die möglicherweise am anderen Ende des Spektrums liegen, dann besteht wirklich eine große Gefahr, meiner Meinung nach.
Lass uns weiter zum nächsten Abschnitt des Auszuges aus dem Impuls gehen und damit auch zum letzten Abschnitt, denn du hast gerade oder auch am Anfang auch schon über Zukunft gesprochen und dass wir versuchen, eine positive Zukunft zu kreieren. Doch oft ist ja auch die Zukunft sehr, sehr unbekannt. Also eigentlich ist sie immer unbekannt. Und dazu passt der letzte Abschnitt von Herrn Latif sehr, sehr gut. Und der lautet wie folgt: Das Unbekannte suggeriert damit auch die Offenheit, uns nicht nur darauf zu konzentrieren, was wir wissen, sondern wie auch die Gründer des Club of Rome uns zu fragen, was wir vielleicht noch nicht wissen. Insbesondere um Antworten auf die Frage zu finden, wie eine lebensfördernde Zukunft erreicht werden kann. Haben nicht gerade wir mit unserer Historie die Verantwortung, uns verstärkt auch zu fragen, was wir bisher zur Herbeiführung eines Wandels vielleicht übersehen haben? Warum haben wir es als Menschheit nicht geschafft, den Weg in die Nachhaltigkeit zu finden? Welche Ebenen zusätzlich zur kognitiven gilt es wie anzusprechen? Ich bin gespannt auf Ihre Gedanken. Und mit diesem letzten Satz leitet Herr Latif jetzt eigentlich auch perfekt meine Frage an dich ein, denn ich bin jetzt auch gespannt auf deine Gedanken, Jörg, zu dem, was Herr Latif hier gesagt hat. Was denkst du über diesen Abschnitt? Was haben wir vielleicht als Menschheit bisher übersehen?
Ja, ich hatte vorhin schon gesprochen, die emotionale Komponente im Zusammenhang mit der Wissenschaft. Zusammen mit dem Arts in Nature Social Club, einer recht neuen Organisation, eine Mitgliederorganisation in Berlin, trägt die deutsche Gesellschaft Club of Rome die sogenannten Club of Rome Salons aus. Und diesen Club of Rome Salons setzen wir uns auseinander mit ähnlich gelagerten Fragestellungen. Und wie kann man die Menschen auch für neue Themen und Veränderungen begeistern? Und eine wichtige Komponente im Arts in Nature Social Club ist das Ansprechen der Empathie, der emotionalen Komponente, oder anders gesagt, Herz und Hirn zusammenzubekommen. Denn um die Menschen zu bewegen, müssen wir auch deren Emotionen ansprechen. Also Fridays for Future hat das ja ganz gut gemacht. Sie haben nicht wirklich was Neues gesagt. Viele Menschen, auch die Politiker, wussten natürlich um der Probleme, die Fridays for Future sehr gut anspricht. Aber die Tatsache, dass es eine Bewegung zunächst aus Kindern war, die einen Schulstreik begonnen hatten, dadurch wurde das ganze Thema Klima emotional aufgeladen und über den Umweg Kinder konnten auch die Eltern bewegt werden und konnten die Menschen generell bewegt werden. Und was können wir daraus lernen? Wir müssen natürlich aufpassen. Emotionalisierung kann natürlich auch negativ genutzt werden. Da gibt es genug Beispiele aus der Vergangenheit oder auch der jüngeren Vergangenheit. Also dieses Zusammenspiel zwischen emotionaler und faktenbasierter Komponente ist eben sehr wichtig. Das heißt, was sind die Fakten? Die liegen im Falle des Klimawandels auf dem Tisch. Und wie können wir die Menschen auf der emotionalen, auf der persönlichen Ebene ansprechen? Wie betrifft sie das Thema persönlich? Also da sind wir auch wieder bei der Kommunikation. Wie vermittelt man das Ganze? Und wie kommt man eben vom Denken ins Handeln? Wie kann man Projekte definieren, die entsprechend gelagert sind? Oder eben solche Salons organisieren, die auf die emotionale Komponente und auch die rationale Komponente eingehen.
Das heißt, wenn wir über Wissen im Kontext auch von Handlungen eben sprechen, sollten wir uns immer fragen, wie kann ich nicht nur dieses Wissen jetzt angemessen präsentieren auf eben dieser rationalen Ebene, sondern wie könnte man oder was ist eigentlich emotional an diesem Wissen, was da jetzt ist, um eben deutlich mehr Menschen am Ende auch zu einer Handlung mit anzusprechen?
Also emotional und handlungsorientiert. Also ich, als ich in der Zeit, also in der ich an der Cambridge University gearbeitet habe, hat sich dort auch das Rating von Artikeln in Fachjournalen geändert. Und es in der aktuellen Bewertung von Journal-Artikeln muss auch immer bedacht werden, wie die Ergebnisse, inwiefern sie relevant sind für die Praxis. Diese Komponente gab es in der Vergangenheit meines Wissens nach nicht. Es wurde nicht in der Forschung auch überlegt, wie ist die Praxisrelevanz des Themas, an dem ich forsche? Wie kann das überführt werden in die Praxis? Und das spielt mittlerweile, diese Komponente spielt eine wichtige Rolle. Und ich glaube, das ist eben das Wichtige einer Wissenschaft. Natürlich gibt es Grundlagenforschung, die ist per Definition oftmals wesentlich abstrakter als Anwendungsforschung. Aber dennoch, glaube ich, ist es wichtig, dass sich auch Wissenschaftler manchmal in Verbindung mit Kommunikationsexperten Gedanken machen, was ist die Relevanz des Erforschen für die Praxis und wie können wir das dann entsprechend auch so verpacken, dass es auch von unterschiedlichen Stakeholdern, von unterschiedlichen Menschen aufgenommen werden kann und verarbeitet werden kann.
Ist das dann, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so ein bisschen so ein kleiner Appell, was du gerade eben meintest, dass eben Wissenschaftler sich gemeinsam mit Kommunikationsexperten Gedanken machen können, wie man das dann eben entsprechend präsentiert und den Menschen entsprechend auch die praktische Übertragbarkeit mit an die Hand gibt.
Ja, ganz klar. Also Wissenschaftler sind nicht notwendigerweise auch gleichzeitig die besten Kommunikatoren. Johan Rockström, ein sehr bekannter Klimaforscher und momentan Co-Vorsitzender des PIC in Potsdam, der macht es ja wirklich sehr gut. Der hat viele TED-Talks gegeben, in denen er eindringlich vermittelt, worum es geht in der ganzen Klimathematik und wo die Grenzen sind, denen wir uns gegenübergestellt sehen. Aber nicht jeder Wissenschaftler kann Inhalte, die zum Teil sehr abstrakt sind, auch so gut vermitteln. Und da kann es nur hilfreich sein, wenn Kommunikationsexperten oder sonstige Brückenbauer in Anführungszeichen auch zur Verfügung stehen und dabei helfen, Inhalte zu vermitteln.
So, eine Frage, die mir jetzt natürlich am Ende noch bleibt, ist, wir haben jetzt sehr viel über Praxis gesprochen und Dinge in die Praxis übertragen. Und am Anfang haben wir auch darüber gesprochen, dass du ja persönlich selber Brückenbauer bist und auch bei vielen Projekten involviert bist. Wo hast du bei deiner persönlichen Arbeit und in deiner Biografie die ganzen Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, feststellen können?
Ja, also ich arbeite viel im Kontext mit Innovation oder Nachhaltigkeitsinnovation. Ich habe bei Cleantech-Inkubatoren gearbeitet, beziehungsweise in Programmen, die junge Unternehmer unterstützen. Und da geht es oftmals genau um das, sagen wir mal, neue Entwicklungen praktisch greifbar zu machen und in Innovationen zu überführen, die dann in Produkten münden im Idealfall. Das heißt, das ist eine sehr konkrete Art und Weise, wie man ins Handeln kommen kann, nämlich Wissen anzuwenden in dem Sinne, dass neue Produkte definiert werden. Deshalb halte ich auch dieses Feld Entrepreneurship und Förderung neuer Ideen und junger Unternehmen auch für sehr wichtig, damit eben genau diese wichtigen Überlegungen in Richtung Nachhaltigkeit auch in die Praxis überführt werden können.
Wenn ich da jetzt einfach mal was draus schließen kann, dann bedeutet das ja zum Beispiel, dass wir an Universitäten, wo dieses Wissen gesammelt wird, deutlich mehr Wert auf unternehmerische Förderung legen sollten, damit dieses Wissen wirklich direkt mit in die Praxis übertragen werden kann.
Unternehmerische Förderung, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, an Universitäten tätig zu werden. Es gibt ja zum Teil auch schon Entrepreneurship Centers oder andere, sagen wir mal, Einrichtungen. Aber wichtig ist auch da, meiner Meinung nach, dass unterschiedliche Disziplinen zusammenarbeiten, zusammenkommen. Denn der Ingenieur weiß nicht unbedingt, wie man ein Produkt entwickelt und vermarktet. Und auch da ist das Thema Mentoring sehr wichtig. Ich selbst bin zum Beispiel Klimamentor im Founder-Institut hier in Berlin, das jungen Unternehmen hilft, Ideen in die Praxis zu überführen. Und auch an Universitäten ist das Thema sehr wichtig, dass Universitäten mit Menschen zusammenarbeiten, die aus der Praxis Erfahrung mit einbringen können und den Studierenden und den jungen Unternehmern dabei helfen können, entsprechende Ideen umzusetzen.
Das heißt, hier ist auch so ein bisschen, wenn dieser Appell so ein bisschen rauszuhören für alle Studenten, aber auch eben für Leute, die schon in ihrer Disziplin sehr viel Wissen akkumuliert haben, sich in solche Orte, Institute und eben Räumlichkeiten zu begeben, wo man eben mit verschiedenen Disziplinen zusammen an Challenges arbeiten kann, weil dann kann es wirklich am erfolgreichsten werden, wenn verschiedene Disziplinen zusammenkommen, wenn da wirklich Wissen konkret in die Praxis umgesetzt wird und das Ganze am besten dann noch natürlich in einem nachhaltigen Rahmen.
Korrekt. Also am besten diese Zäune umreißen sozusagen. Das heißt, schauen, dass unterschiedliche Denker zusammenkommen und dann auch zusammenarbeiten. Denn nichts ist schlimmer meiner Meinung nach, als in seinen jeweiligen Elfenbeinturm stecken zu bleiben und das Wissen nicht auch zusammen weiter mit anderen Disziplinen zu entwickeln.
Ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort an dieser Stelle, Jörg. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier bei Zukunftsimpulse zu Gast warst. An alle Hörer, bis zum nächsten Mal. Dankeschön an dich, Jörg. Ciao.
Vielen Dank.